Moin, Lena.
Moin, Marie. Sag mal, hast du schon mal beim Curling geschummelt?
Nee, ich bin immer ehrlich.
Immer?
Immer. Ich
noch
würde
nie das
nie
Graphit
schummeln.
angefasst, nach dem Loslassen des Griffs?
Absolut gar nicht. Ich mache das immer offen und ehrlich und alle bezeichnen mich auch als die ehrliche Curling-Marie.
Wirklich. Ich hack mir Bein ab, wenn das stimmt, dass sich jemals jemand so genannt hat. Na gut. Mark Kennedy vom kanadischen Team wird auf jeden Fall nicht mehr als ehrlich bezeichnet. Boah, Leute, die so beschuldigt werden, etwas getan zu haben und dann so richtig angegriffen sind, obwohl sie genau wissen, sie haben reingeschissen. Meine Lieblingskategorie von Sportlervideos.
Ja, das war peinlich. Kanada hat ja gegen Schweden, ganz kurz, wir machen hier einen Olympia-Exkurs. Ja. Lena hat nicht so viel Bock, mega ausschweifend über die Bayern zu reden. Aber Fußball kommt später, keine Sorge. Wir müssen nur ein paar Olympiasachen besprechen. Und die Kanadier haben im Curling gegen die Schweden gespielt. Und da gab es Streit, habe ich gehört. Weil die Kanadier den Finger benutzt haben, um diesen, nennt man das den Curl, den
Ja,
Stein,
den
noch ein
Stein.
Stück, ja, wohl noch ein bisschen zu beeinflussen. Und ich habe gelesen, dass dieses Kanada Curling Gate wohl richtig tief geht. Also sowohl die Herren als auch die Frauenmannschaft seien berüchtigt, da regelmäßig mal ein bisschen shady Sachen zu betreiben. Und deswegen, das ist gar nicht das erste Mal, dass es zu sowas kam.
Eieiei. Was geht da ab in Kanada? Was haben die für Trainer und Trainerinnen, dass sowas entsteht? Das muss ja dann so ein kollektives Ding sein von lass mal schummeln, das fällt eh nicht auf. Aber
ja, vor allem
ich finde
nie eine
Streit auch.
psychologische Grundschulung gehabt. So, wenn du so ausrastest nach dem beschuldigt werden, so ja, dann hast du halt
Tough.
die Hand im Keksglas. So.
In dem Fall am Graphit war die Hand.
Ja.
Ich finde es spannend, dass das halt so als Streitthema dargestellt wird, weil das auch viel getitelt wurde, dass da, es gab Streit auf dem Eis und solche Schlagzeilen. Das ist für mich kein streitbares Thema. Es gibt Videomaterial davon und die Schweden haben es einfach nur angesprochen. Also das ist ja kein Streit. Wir können ja nicht darüber streiten, was da passiert ist. Wir können nur darüber streiten, dass im Fall der Herren auf Schiedsrichterseite nicht reagiert worden ist. Im Fall der Frauen übrigens schon. Die Kanadierinnen wurden auch bestraft in einer Partie.
Ja, und vor allem, also nach den Schlagzeilen dachte ich, da wäre sonst was für ein Wortgefecht gewesen. Im Endeffekt haben die Schweden gar nichts Gemeines gesagt, also wirklich nichts. Die haben wohl nur auf die Videos hingewiesen.
Die sind eh die nettesten. Ich habe noch Clips gesehen von einer Partie gegen ein deutsches Team von den Schweden. Und
Ja.
Bei den Deutschen, da leuchtete so eine Lampe am Stein. Also die haben scheinbar so rote Lämpchen und
Ja.
die dürfen nicht leuchten. Wenn die leuchten, dann wurde der Stein oder Curl quasi nach der Linie nochmal bewegt oder angefasst, glaube ich. Oder diese Normalbewegung unterbrochen. Die Lampe leuchtete aber schon von Anfang an, das hat nur niemand gemerkt. Und dann waren die Schweden einfach so, ja komm, dann mach den halt nochmal. So richtig nett
Ja,
einfach.
richtig sportlich und darauf bedacht. So, und der Kanadier dachte sich einfach, ja, ich beleidige da ein bisschen rum und sage, dass sie sich verpissen sollen. Aber das fand ich auch sehr übertrieben, wie das dargestellt wurde.
Das
Dachte ich
war
mir,
so
okay,
doll.
geh auf irgendeinen Fußballplatz. So.
Falsche Sportart. Ja, fair. Ich fand es auch wild, dass im Nachhinein die Kanadier sogar behauptet haben, dass dieses Video, was ja von der Tribüne ist, also das hat ja scheinbar irgendwer in dieser Arena aufgenommen, dass sie meinten, das wäre so ein schwedischer Inside-Job, dass die Schweden das selber manipuliert hätten, dieses Video. Und ich lebe auch für die ganzen Memes im Nachhinein von dem Finger von
Ja,
Mark Kennedy in irgendwelchen Ölgemälden oder so.
nicht nur in Ölgemälden, das hat ja auch in den Sport selber so reingefunden, das Meme. Und richtig oft wurde so sein Finger oder sein Arm mit dem ausgestreckten Finger so reingefotoshoppt, wenn zum Beispiel beim Eislaufen jemand gestürzt ist oder wenn der Bob so
Ja.
zu leicht zur Seite. Also wundervolle Erklärung. Würde ich mich jetzt auch drauf stützen, wenn was schiefgegangen wäre bei meiner Performance. Aber ich bin ja immer offen und
Ich
ehrlich.
finde es auch so geil, wenn so ein Meme dann über das ganze Turnier greift. Das hast du ja in anderen Sportarten manchmal auch. Und dann ist das so ein Running Gag und du checkst nur, wenn du dabei warst, so mäßig. Also wenn du es verfolgt hast zu der Zeit. Das ist ganz fun. Ich fand es auf jeden Fall. Ja, schwierig. Aber ich würde sagen, dass das Mark Kennedy gemacht hat, immer noch weniger schlimm als der nette Biathlet,
Ja.
der vor laufender Mannschaft, und damit meine ich das weltweite Fernsehen, einfach nochmal die Chance genutzt hat, sich bei seiner damaligen Freundin zu entschuldigen, die er betrogen hatte kurz vor Olympia.
Ich wollte auch gerade fragen, was wäre dir unangenehmer, wenn du halt das. Dieser, der Ausreißer, ja, das natürlich. Also, wir reden von Sturla Holm Langreid, der für Norwegen Bronze gewonnen hat. Und sein Teamkollege, der mir in dem Ganzen auch extrem leid tut, nämlich Johan Olav Botten, der hat Gold gewonnen im gleichen Atemzug. Dem
aber
wurde
es geht
aber
nicht um ihn.
Ja, es geht null um ihn. Du gewinnst Gold für dein Land. So, das ist vielleicht ein Once-in-a-Lifetime-Event für deine Karriere und niemand spricht über dich. Weil dein bronzegewinnender Teamkollege die Pressekonferenz und das Interview danach nutzt, um einen Aufruf zu starten, seine Ex zurückzugewinnen, die er betrogen hat. Und dann sagt er...
nennen wir jetzt als das, was es ist, das fucking Lovebombing. Der hat das ja in jedem Interview gemacht, der hat überall geweint. Also sie hat mehrfach gesagt, dass ihr das unangenehm ist und sie das nicht öffentlich ausgetragen haben möchte und er hört nicht auf.
Ja, also um euch mal abzuholen, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, weil ihr nicht so tief im Olympia-Rabbit-Hole seid wie wir, der hat... nachdem er die Medaille bekommen hat oder nachdem das Rennen halt vorbei war, im Interview gesagt, dass er vor 6 Monaten die Liebe seines Lebens kennengelernt hat und dass das krasser sein soll als ein Goldgewinn.
Er ist in den ersten 6 Monaten schon fremdgegangen.
Ja, dass er hat vor sechs Monaten die Liebe seines Lebens kennengelernt und vor 3 Monaten war er so dumm, sie zu betrügen und dadurch hat er sie verloren und jetzt möchte er sie zurückgewinnen. Und dann wurde er paar Stunden später auf der Pressekonferenz, die dann nochmal offiziell gegeben haben nach dem Medaillengewinn, gefragt, ob das für ihn nicht irgendwie ein dummer Zeitpunkt war, das zu sagen, weil er halt seinem Teamkollegen damit die Show stehlen würde. Und dann kam die größte Nicht-Entschuldigung des Jahrhunderts, das hat mich so sauer gemacht, noch saurer als das eigentliche Interview, weil dann holt er aus und sagt, ja, also das war schon ein kritischer Zeitpunkt, aber wir Menschen treffen alle irgendwie Entscheidungen, die unser Leben in eine Richtung lenken. Und ich denke mir, ja, okay, komm zum Punkt. So, das sag jetzt, ob es dir leid tut oder nicht. Und im Endeffekt eigentlich nicht, weil er sagt, er hofft, er hat nicht die Show gestohlen von seinem Kollegen, aber er hofft auch, dass die Dame jetzt erkennt, wie viel sie ihm bedeutet und dass sie vielleicht zu ihm zurückkommt. Das könnte natürlich auch nicht passieren, hat er eingeräumt, aber daran will er gar nicht denken. Wow, wow, okay. Wie tief bist du in deinem Film, Bruder? Wie tief bist du drin?
Das, würde ich sagen, ist das perfekte Beispiel für, man sieht nur sich. Und ich check, wenn eine emotionale Situation stattfindet, dass man auch mal viel auf sich selbst guckt. Aber wenn du die Menschen um dich herum gar nicht wahrnimmst, selbst wenn sie dir sagen, Junge, hör auf damit, du nervst, so, oder lass es, ich fühle mich unwohl. Wenn du dann nicht sein lassen kannst, dann schwierig.
Absolut. Also es haben sich auch noch einige wirkliche Biathlon-Legenden, gerade auch aus dem norwegischen Team oder ehemals norwegischen Team, dazu geäußert. Ich bin da ein bisschen drin, weil ich mag Biathlon gerne. Und also alle haben das kritisiert, alle fanden, ja, okay, schön, wenn du deine Gefühle offen zeigen möchtest und auch schön, wenn du da irgendwie Reue einräumen kannst. Aber das ist halt absolut nicht der richtige Zeitpunkt. Und man sollte sich fragen, ob so etwas überhaupt im öffentlichen Raum was zu suchen hat, weil die ehemalige Partnerin hat dem ja nie zugestimmt.
Und sie steht also, ja auch nicht in der Öffentlichkeit.
Genau, und wurde jetzt voll in die Öffentlichkeit gedrängt dadurch. Zumindest habe ich gehört, dass sie auch teilweise Interviews gegeben hat, sich aber nicht zeigen will. Das muss so unangenehm für die Frau sein.
Ja, also, finde ich, ist was völlig anderes als die Nummer mit der Beckham-Familie. Da stehen ja alle in der Öffentlichkeit. Das ist noch so ein Rabbit Hole die letzten Wochen, was mich ein bisschen erwischt hat. Und da waren auch sehr gute Memes dabei.
Ja, das stimmt, oh mein Gott, ja, von Victoria Beckham, wie sie da breakdanced auf der Party angeblich. Also tolle Photoshop-Leistung, muss ich sagen.
Muss irgendwann verfilmt werden, da bin ich absolut für. Und Verfilmung ist ein gutes Stichwort für ein anderes Olympiathema. Ich war sehr begeistert von manchen Eiskunstlaufküren, die so ein bisschen angelehnt waren an Filme. Zum Beispiel der Dune-Typ, der einfach so den Timothée Chalamet gemacht hat im Kostüm zu Hans Zimmer-Musik. Oder auch einer, der so eine Minion-Kür tanzen wollte, von dem habe ich gehört. Da hat, wer war das? War das Warner? Irgendein Studio, also das Studio, dem quasi die Minion-Rechte gehören, hatte ihm das erst untersagt, weil er diese ganze GEMA-Sache nicht so richtig klären konnte. Und dann waren die Fans so traurig und waren so, ah bitte. Und dann waren die so, ja okay, komm, ist ja auch gutes Marketing, dann durfte er doch laufen.
Ja, also das finde ich eh toll. Gerade bei der Kür dürfen sich die Eiskunstläufer ja so ein paar Freiheiten erlauben. Die
mittlerweile,
beispielsweise,
früher war das ja nicht so. Da musste es immer instrumental und sehr klassisch sein. Mittlerweile ist ja auch Gesang erlaubt.
Ja, und die haben, das besteht ja beim Eiskunstlauf, wer dann am Ende Gold bekommt, aus verschiedenen Programmpunkten. Und beispielsweise im Kurzprogramm oder so, da darf man noch nicht so viel entscheiden. Nur in der Kür, da gibt es nur so ein paar Richtlinien und da kannst du auch kostümmäßig, musikmäßig sehr viel machen. Und also Eiskunstlauf hat mich extrem abgeholt, bin ich auch drin. Ist auch mit eins der Gründe, warum die Folge für euch erst heute kommt. Weil gestern
Ja.
Abend war die Paarkür und das durfte ich natürlich nicht
Marie hat
verpassen.
am Fernseher geklebt.
Leute, war magisch, sage ich euch.
War
Also wenn
magisch.
ihr, ja, wenn ihr da
Man könnte auch
eintauchen wollt,
sagen,
macht es.
ja, man könnte auch sagen, zumindest im Eiskunstlauf war das auch, glaube ich, ein riesiges Thema auch über die Jahre, dass diese Freiheiten auch in der Kür den Sport so ein bisschen gerettet haben, was so Aufmerksamkeitsökonomie angeht. Und dadurch, dass es halt so ein bisschen popkultureller geworden ist.
Ja, das stimmt, definitiv. Und auch das bei den Paaren, es immer ein bisschen mehr gleichberechtigter wurde. Der Begriff ist vielleicht ein bisschen falsch, weil gerade beim Eiskunstlauf der Paare sieht man sehr die Rollenverteilung. Aber dass die Paare auch zeitgleich Sprünge machen, auch mit gleichem Schwierigkeitsgrad und so, das hat sich sehr entwickelt in letzter Zeit. Und das ist cool mit anzusehen. Und gestern bei der Paarkür, da waren die Deutschen ja auch drauf und dran, Gold zu gewinnen. Es ist leider nur Bronze geworden, weil Japan, also wirklich die Kür des Jahrhunderts, abgeliefert hat. Danach war klar, ich habe das
Ah,
gesehen.
das habe ich sogar gesehen online, ja.
Ich musste mir wirklich eine Träne verdrücken, weil das hat
Oha.
einen so extrem berührt, wie perfekt die gelaufen sind und wie erleichtert. Und dann hat sie ihn so in den Arm genommen danach, weil die so zusammengesackt sind. Und da war eigentlich klar, okay, Japan muss Gold holen. Geht
Ihr
nicht
merkt, Marie
anders.
steckt
Wunderschön.
richtig, richtig drin im Eiskunstlauf Rabbit Hole. Wo Marie aber auch drin steckt, ist in unseren DMs und in den Fragen der Woche, die ihr uns immer wieder einreicht. Die sind natürlich nicht komplett hinten rüber gefallen. Wir holen heute zwei davon auf, korrekt?
Ja, wir holen zwei auf. Die eine gab es wirklich so und bei der anderen habe ich mich ein bisschen reingezweckt, weil ich die stellen wollte.
Du
Die
kannst mich auch immer
erste.
sowas fragen, Marie. Musst du
Oh,
nicht
das.
hier unter dem Vorwand Frage der Woche machen.
Mach ich, aber ich glaube, dich würde nicht freuen, was die erste Frage
Oh.
ist. Die kommt von unserem Kulthörer Björn und ich habe sie mir taktisch eingeteilt, wann ich sie stelle, weil er
Wie
gefragt
lange
hat,
ist die schon auf Halde?
nee, gar nicht lang, paar Tage nur, er hat die perfekt
Okay.
gestellt, aber ich wollte die extra nicht aufheben, die muss jetzt gefeuert werden, so
Oh.
wegen der Tabellensituation. Er möchte nämlich eigentlich, dass wir jetzt schon die Relegationspaarung tippen, aber ich finde es viel interessanter, weil ihr ja momentan den 16. Platz bekleidet. Wen aus Liga 2, wer dort gerade mitmischt, wer darf es denn sein? So, wer wäre in Ordnung
Keiner.
von denen?
Am Ende des Tages würde ich mir wünschen, dass es nicht beim 16. Platz bleibt, sondern genau darüber endet im Idealfall. Aber ich muss ja wahrscheinlich einen Wunschkandidaten hier nennen, oder?
Ja, ich möchte einen Wunsch hören. Danach darfst du auch gerne eine Alternativpaarung bekannt geben, aber ich möchte erstmal den 16. Platz hören.
Also, in Anbetracht dessen, was die letzten Jahre so ablief, hätte ich keinen Bock auf Paderborn, einfach aus Prinzip, egal ob Kwasniok noch da gewesen wäre oder nicht. Ich bin auch nicht so scharf auf so ein Duell gegen Elversberg, auch wenn sie ja die vermeintlich kleinsten sind in dem Kladderadatsch da oben drin. Aber ich hätte dann schon irgendwie auch ein bisschen aus neutraler Perspektive eine Partie, die ein bisschen was hermacht. Also ich gönne Schalke, dass sie direkt aufsteigen. Deshalb, da würde ich mich nicht einmischen wollen. Ich glaube, Hannover fände ich gut. Allein dadurch, dass die ja so ein bisschen bei euch so reinsliden und immer wieder schleimen, ist da eine gute Antipathie vorhanden am Ende.
Ja, ich glaube, da war auch Feuer drin. Und wenn ich mir so die ersten 5, 6 angucke, dann verstehe ich das. Elversberg, da könnte man gefühlt gar nicht gewinnen gegen, weil egal, die gehen dort als Underdog rein. Und beim Rest will man nicht. Also Hertha will man auf gar keinen Fall, wenn man die noch reinnimmt. Alles, was da drunter kommt, auch eher schwierig. Ich würde, wenn aus eurer Sicht, mich auch für Hannover entscheiden, tatsächlich.
Ja, vor allem, wenn ich da ein bisschen mit Fanbrille drauf gucke und sage, ich könnte mir sogar vorstellen, wenn ich Tickets kriege, diese zwei Spiele wahrzunehmen, dann wäre das eine Auswärtsfahrt, mit der ich gut leben könnte, weil das ja unter der Woche dann immer traditionell stattfindet.
Ja, und wie du schon sagst, auch nicht so weit weg ist. Also die würde ich gerne dafür nominieren, aber wir beobachten natürlich, was sich weiterhin tut,
Es
denn es
darf
ist
auch
noch
gerne
extrem
Wolfsburg
früh.
gegen Hannover heißen am Ende. Da bin ich auch sehr fein mit.
Ja, die Wolfsburger dürfen von mir aus gegen jeden dort
Das
spielen und
wäre auch so
gegen
eine
jeden dort
Relegation.
verlieren.
Guckt es jemand? Wolfsburg-Hannover-Relegation? Also, wenn ich daran denke, an so Paarungen wie HSV Stuttgart aus den letzten Jahren, dann ist das wirklich low, 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 was Interesse angeht in der breiten Öffentlichkeit, oder?
Absolut. Nur bei Wolfsburg, da würde ich für fast jeden anderen routen. Also wäre okay für mich. So.
Fair, okay. Ju, du hast noch eine zweite Frage der Woche, hast du gesagt?
Ja, die habe ich vorbereitet und damit leiten wir offiziell auch ein bisschen zum HSV über. Wir haben unser 1887. Bundesligaspiel absolviert, damit quasi unser Gründungsjahr reingeholt. Das haben bisher nicht so viele Teams geschafft, ihr aber unter anderem schon. Und dazu gab es ein Sondertrikot. Und ich will gerade noch gar nicht übers Trikot reden, sondern über die Aktion, dass man sich jeden Flock draufdrucken lassen kann im Shop von jedem Spieler, der mal für uns gespielt hat. Und da war meine Frage, wenn das bei euch möglich wäre, jeder einzelne Spieler, der mal bei euch war, wird wieder angeboten. Wen, außer
Nee.
Miroslav Klose, würdest du dir drauf tun?
Niemanden. Ich finde es richtig uncool, ein Trikot beflocken zu lassen mit einem Spielernamen oder einer Nummer, der nie in diesem Trikot gespielt hat oder die das Trikot nie anhatte. Das finde
Aber
ich
es ist
einfach
ein
uncool.
Sondertrikot. Das
Egal.
hast du ja eh nicht an.
Entweder das ist aus der Saison, in der diese Person das Trikot auch auf dem Rasen anhatte und für den Club gespielt hat, oder es ist fake.
Boah, nee, fühle ich gar nicht. Wer bei einem Sondertrikot nicht? Das ist ja egal. Wenn es jetzt ein
Okay, wen
reguläres
würdest
Trikot ist,
du
okay.
uns Uwe?
Nein, Piotr Trochowski. Mein
Ja, okay.
Goat damals
Das
aus
wäre
der
mein zweiter
Kindheit.
Guess gewesen. Ich kann den Namen nur noch weniger aussprechen als du.
Ja, gerade richtig verkackt. Mann, der Arme. Boah, dem Trikot traue ich immer noch hinterher, weil Mama es irgendwann einfach weggeworfen hat. Das sitzt
Uff.
tief, Leute.
Ja, glaube ich. Ich gucke mir den Bums mal an. Ja, finde ich eh hässlich, das Trikot. Sage ich dir, wie es ist. Können wir direkt abhaken?
Nee, können wir nicht. Wir müssen noch ein bisschen drum herum reden, weil ich habe eine Kritik, die nicht das Design betrifft, weil das ist meiner Meinung nach Geschmackssache. Wenn du dort MSV Duisburg mit bisschen Gold präsentieren willst, sollst du es tun.
Was
So,
heißt denn
einige
Geschmackssache?
finden es
Das ist
gut.
halt wieder so ein richtig langweiliges Adidas-Template. Das habe ich schon 100 Mal in 100 Ausführungen gesehen. Zum Beispiel letzte Saison bei Union Berlin.
Ja, ich wollte auch gar nicht über das Design wirklich sprechen,
Ich schon.
sondern das Ding wurde vorgestellt mit eigentlich einem sehr, sehr schönen Konzept, nämlich in der Hamburger Kunsthalle, weil es halt so ein bisschen kunstvoll inszeniert werden sollte, auch mit den Gemälden dort. Und ich fand den Trailer dazu, als ich mir den angeguckt habe, tatsächlich sehr, sehr schön und auch die Idee toll, das so darzustellen. Was ich schade finde, ist, dass bei den Kunstwerken wohl KI benutzt werden wurde, sollte. Also es wird vermutet, dass das der Fall ist, sehr stark.
Das
Und
sind
das
nicht die
finde ich
echten
halt schade.
Kunstwerke, die in der Hamburger Kunsthalle hängen, die man sieht, oder wie?
Die werden so ein bisschen gemorpht im Laufe des Videos, um sich quasi den Spielern und so Spielgeschehnissen und so anzupassen, dass man die dann halt im Rahmen sieht. Und da soll wohl KI benutzt worden sein, was ich schade finde, weil warum für so ein großes Projekt, was ja jetzt schon ein bisschen in der Mache ist, kannst du nicht ein paar gute Animateure da engagieren? Also, wieso musst du das dafür einsetzen? Das finde ich halt einfach schade.
Ja, low dick energy. Wenn du
Ja.
niemanden einstellst, dessen Berufung das ist.
Ja, es ist halt schade, weil ich habe das Gefühl, du hast da so einen Kampf gegen Windmühlen. Also, dass das jetzt einfach nur noch immer mehr werden wird, dass quasi Kunst ersetzt wird, gerade bei sowas, gerade bei Werbezwecken und so, durch eben
Ja.
Faulheit.
Werbung kann man auch noch mal ausklammern. Ich finde vor allem bei Kunst ist einfach brutal schwierig bis einfach verwerflich und sehe das halt eher als Tool. Also wenn es eine Sache gibt, bei der ich fein bin, dass KI benutzt wird, dann ist das so Meme-Shit. Also wenn du so zu Hause sitzt und du bist so ein 18-Jähriger, der keine Ahnung von Photoshop hat und einfach mal was Witziges auf Twitter posten willst, okay, dann mach das mit
Ja.
KI-Bildbearbeitung. Dann zeig mir, keine Ahnung, Messi auf einem Bananaboot, so ein Foto, was es noch nicht gibt oder so. Und das ist doch funny. Und dann kann man ja auch drunter schreiben, so in Klammern KI generiert oder so. Das wäre ein wichtiger
Ja.
Disclaimer in meinen Augen und zwar immer. Aber dann wäre es doch witzig. Aber ich brauche nicht, dass die KI etwas ersetzt, was ich um alles in der Welt schätze und das ist Kunst.
Ja, absolut. Ich stimme dir einfach zu. Und gerade bei solchen großen Produktionen, wo wirklich ein Team hintersteht, was finanzielle Mittel hat und eben nicht der 16-Jährige oder so, der sich da denkt, oh, ich mache noch ein Conny im Stadion-Meme. Das ist
Ja,
halt.
aber die sind geil.
Die sind wirklich geil. Feier ich extrem. Conny hält die Pyro oder so. Mega. Das ist wirklich gut.
Conny quasi Lückes Tochter.
Conny Bücher auch Ehre. Also wirklich als Kind sehr gerne gelesen. Ich hätte auch gerne die Pyro Edition gehabt oder Conny im Stadion. Das hat
Ja,
gefehlt. Also
fair.
vielleicht kleiner Denkanstoß da. Aber gut, haken wir das Thema ab. Ich finde es schade, wenn sowas benutzt wird. Trikot ist Geschmackssache. Ich werde es mir nicht holen. Nicht nur aus finanziellen Gründen. Ich finde es auch einfach wirklich nicht gut gemacht. Finde, da hätte man viel besser was rausholen können, wenn man Gold mit reinbringen will. Ich finde, die Hose geht sogar einigermaßen, aber obenrum. Also es ist halt Duisburg. So, was soll ich sagen?
Ja, ist halt ein
Nee.
austauschbares Adidas-Template. Wie passend, dass ihr am Wochenende gegen den 1. FC Union Berlin gespielt habt, die das Template ja auch schon öfter tragen durften.
Exakt, und es gab eine wundervolle Choreo natürlich anlässlich des Jubiläums-Bundesligaspiels. Über die komplette Nord- und die West verteilt gab es einmal ganz groß die Jahreszahl und den Schriftzug: Viele Spiele sind vergangen. Noch immer spüren wir das Verlangen. Sagt, glaube ich, alles. Schön anzusehen. Hat mich gefreut. Wir gehen rein ins Spiel.
Ja, willst du jetzt Lob von mir hören dafür?
Ja, ich hab gewartet, auf was kommt, aber irgendwie dachte ich auch so, ja, okay, wäre ein
Bro,
bisschen viel verlangt.
couldn't care less. Ich habe diesen Spieltag einfach faktisch und taktisch ausgeblendet aus Gründen. Das wirst du noch erfahren.
Ich glaube, das hätte Steffen Baumgart auch gerne getan. Es ist das erste Mal, dass er wieder auf uns trifft, weil beim Hinspiel in Berlin, da war er ja gesperrt, gelb-rot.
Stimmt,
Deswegen war er ja
ja.
nicht dabei.
Clever
Hier ist
gemacht,
er's.
clever eingefädelt.
Genau, durfte gegen seinen Ex-Co-Trainer ran. Wir starten rein in die Partie und wir haben eigentlich eine sehr, sehr starke Anfangsphase. Ich denke, wie soll das auch anders sein, wenn du da so eine Choreo hast? Also ich glaube, die Stimmung war alleine auf unserer Seite und so war es quasi nach den ersten 25 Minuten schon so, dass es 6:0 Torschüsse auf unserer Seite gab. Aber irgendwie nichts mit wirklich Substanz, nichts, was wirklich reinging und gefährlich war. Und so kommt es, dass in der 26. Minute Capaldo einen Foul-Elfmeter verursacht. Ich kann die Kritik daran nicht verstehen, weil er hat das Bein schon extrem hoch und er trifft halt nicht nur den Bein, sondern auch Illichs Gesicht. So zum Glück nicht doll und du hast auch gemerkt, dass ihm leid hat und dass das nicht beabsichtigt war, aber das ist dann halt eben hohes Bein im
Ja.
Strafraum und halt auch gefährlich. Und da darfst du dich halt nicht beschweren, wenn es den gibt. So.
Fair. Aber
Ja,
abseits
das.
davon bin ich es auch irgendwie leid, dass wir hier jede Woche sitzen und über so Schiedsrichterentscheidungen sprechen müssen. Also, das ist wirklich eine Sache im modernen Fußball, die es für mich wirklich kaputt macht, dass einfach kein Umgang damit gefunden wird, wie Regelauslegung stattfindet. Also, so ein bisschen wie so Radikale und die Bibel. Also, du kannst doch nicht einfach aus dem Regelwerk machen, was du willst. So, wir brauchen doch irgendwie eine Leitinterpretation zu der Sache, sonst macht ja jeder hier, was er will. Und das Gefühl habe ich mittlerweile auf dem Platz, dass irgendwie jeder macht, was er will. Mit dem Regelwerk.
Das auf jeden Fall, hier fand ich es halt glasklar. Also hier hast du den
Ja,
Fuß im
fair.
Gesicht, das Bein viel zu hoch und da kannst du halt dann
Der
auch das
radikale
risikoreiche
Bibelvergleich ging auch
einstellen.
ein bisschen weit.
Ja, vor allem die Bibel muss man ja eigentlich immer wieder neu interpretieren,
Ja,
damit sie eben zeitgemäß ist.
muss man
Also.
an die Zeit. Ja, wir brauchen irgendwie eine zeitgemäße Interpretation für Videobeweis, Regelwerk und Co., wollte ich damit sagen. Never mind. Direkt hier einen Glaubenskrieg aufgemacht im Podcast.
Ich glaube, Leopold Querfeldt hat das nicht gebraucht. Für den war glasklar, dass er den reinmacht, hat er dann auch getan. War zu dem Zeitpunkt natürlich vom Spielerischen her unverdient, aber später im Gesamtbild geht schon in Ordnung, weil es tatsächlich insgesamt schon eine ausgeglichene Partie war. Nur es ist dann auch absolut folgerichtig, dass wir relativ schnell ausgleichen, gerade nach der starken Anfangsphase. Und hier, ich will gar nicht so sehr Königsdörfer erwähnen, sondern ich möchte Robert Glatzel erwähnen, der endlich Startelf spielen darf, das zweite Mal schon den zweiten Scorerpunkt sammelt, also bitte öfter. Und der sowas von alleine die Chance gehabt hätte, abzuziehen, aber trotzdem auf Nummer sicher geht und auf Ramsey abspielt und der kann den dann verwandeln. Also eine schöne Geste, finde ich, auch gerade von ihm, dass er nicht auf Teufel komm raus auf den eigenen Treffer geiert, sondern den ablegt und Königsdörfer kann wieder Tore machen. Und es gab dann wohl ekelhafte billig Plastikwaffeln für ihn aus dem Supermarkt.
Das habe ich gesehen, das Foto. Damit hat Glatze ja auch ein bisschen dazu beigetragen, dass Königsdörfer am Ende Man of the Match geworden ist.
Ja, fair. Er macht dann ja nachher auch noch den zweiten. Vorher darf aber zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt, kurz vor der Halbzeit, Nicolas Capaldo...
Eigentlich müsstest du dafür jetzt jedes Mal einen Euro zahlen. Also das ist wirklich overused hier.
Wenn wir das machen, eigentlich müssen wir mal für uns selber so ein paar Phrasen festlegen, die wir zu oft benutzen. Oder vielleicht habt ihr ja
Schreibt
auch welche,
uns.
Wo euch auffällt.
Was nervt
genau.
Euch?
Ja, Lena sagt immer das und das oder Marie sagt immer das und das. Dann können wir vielleicht selber was festlegen und mal gucken.
Ihr dürft auch Maries ab und zu gelegentlich auftauchende Voice Cracks dazu packen.
Oder ein falsches Sprichwort. Also gibt
auch
genug.
Richtig.
Ich glaube, wir liefern was.
Du sagst richtig oft absolut als Kommentar.
Ja,
kommt direkt auf die Liste.
Ich will halt nicht immer, wenn jemand anderes was sagt, einfach so, joa. So, oder wenn man im echten Leben miteinander redet, da achtet man nicht so sehr drauf. Aber hier versucht man so ein bisschen präsentabler zu sprechen. Und dann kommt mir absolut besser vor als, ja, okay. So.
Du, wenn du mir Absolutismus zusprechen möchtest, nehme ich.
Ja, alles klar, Ludwig der 14. Wir haben genug Geschichtsexkurs gehabt hier. Capaldo, kurz vor der Halbzeit in 45 plus 2, kann
auch
er das
Geschichte.
Ding machen. Vor allem nach einer Vorlage von, und ich dachte, das freut dich auf jeden Fall, von Bakary Jatta, der nochmal auf Capaldo ablegen kann. Muheims Flanke wird eher zu so einem Flankenwechsel, habe ich das Gefühl. Also es geht viel zu weit und er wechselt komplett die Seite und Capaldo lag eigentlich auch schon, weil ich hatte das Gefühl, der wollte sehr einen Elfmeter rausholen, der eigentlich wirklich keiner war. Hat dann aber gesehen, dass Jatta noch an den Ball kam, hat sich spontan geheilt und konnte dann verwandeln. Und zu dem Zeitpunkt ist das Ergebnis auch wirklich gerechtfertigt, dass man so in die Halbzeit geht.
Klassische Spontanheilung, wer kennt sie nicht?
Absolut. Nein, ich habe schon wieder gesagt, scheiße. Ja, okay. So. Ja. Wir gehen ohne Wechseln in die zweite Halbzeit und dann in der 50. Minute passiert etwas, was schmerzhafter ist als jedes Gegentor. Luka Vuskovic bekommt die fünfte gelbe Karte. Leider absolut zu Recht, kommt viel zu spät da im Duell gegen Ansa und verpasst das Spiel gegen Mainz. Watch us getting 4 Gegentore. Wirklich.
Naja, ist ja auch nicht alleine verantwortlich dafür, die Hintermannschaft, aber er wird schon fehlen.
Ja, er wird extrem fehlen. Also ich call jetzt schon, dass man das sehr sehen wird. Danach hast du besonders durch die beiden Wechsel in der 61. Minute von Union Berlin eine krasse Drangphase von Berlin eingeleitet bekommen. Also da waren die deutlich näher am Ausgleich dran als wir am dritten. Und das hat sich halt auch erst geändert, als Paulsen und Dompe für uns in der 72. kam. Dompe übrigens eine sechsstellige Strafsumme musste er zahlen nach der Aktion. Und jetzt scheint es intern geklärt worden zu sein. Ich hätte mir gewünscht, dass da vielleicht noch irgendwie eine Art Kommunikation nach außen hätte stattfinden sollen. Aber
ja,
sei es drum.
Vielleicht irgendwas, was ein bisschen mehr einzahlt auf so eine Art Bildungsauftrag im Sinne dessen, was falsch gemacht worden ist, weil also, wenn ich diese Art Geldstrafe zahlen müsste, scheiße, wirft mich für Jahre finanziell in eine Situation, die schwierig ist. Ich glaube, bei ihm eher nicht so. Deshalb weiß ich nicht, ob das angebracht ist.
Ja, also ich finde, die Geldstrafe ist zwar schon saftig und auch gut, aber da hätte man, ach, weiß ich nicht, lass den doch zumindest mal einen Kurs machen oder so. Das ist das zweite Mal, dass wir über sowas reden.
Lass ihn in so eine fucking Fahrschule gehen und dann muss er sich damit so 16-Jährigen, die gerade Führerschein machen, hinsetzen und einfach nochmal den Kurs mitmachen.
Ja, wirklich. Also irgendwie eine Kleinigkeit hätte ich mir da gewünscht. Wer weiß, was da stattfindet, aber hätte man irgendwie kommunizieren können. Falls es sowas gab und ich habe es nicht mitbekommen, wie immer, schreibt uns, wirklich wichtig und wir kehren ins Spiel zurück, ist in der 74. aber das Guccio-Leischwilli für Bakary Jatta reinkommt. Jatta bis dahin wirklich ein stabiles Spiel gemacht auf außen, aber du hast halt mehr als nur einmal gemerkt, dass er oft so einen Schritt zu spät dran war. Also, dass ihm so dieses letzte bisschen gefehlt hat, um wirklich die Qualität zu haben, da 90 Minuten zu spielen. Aber er kommt überraschend gut rein, muss ich sagen. Also besser als wir beide ihm, glaube ich, zugetraut hätten, in der Bundesliga aufzutreten. So. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt ging dann der Wechsel in Ordnung. Und dann ist es halt auch Guccioleischvili, der die Vorlage liefert, für Königsdörfer in einer absoluten Berliner Drangphase einen Konter auszuspielen. Und da dachte ich mir nur, seit wann kann Königsdörfer Fußball spielen? Seit wann macht er wieder Tore? Und seit wann können wir bitte kontern? Seit wann heißt nicht eine Unioner Drangphase, okay, wir führen 2-1, aber das hier geht immer noch sonst was wie viel aus? 4-3 oder so für die anderen. Aber war nicht der Fall. Wir können kontern. Es ist das 3-1 für uns.
Da macht auch der Anschlusstreffer nicht mehr viel dann in der 89. von Ilic, oder?
Nee, Ilic konnte uns gar nichts. Überhaupt nichts. Der hat schon vorher nicht geschafft, das leere Tor zu treffen in Halbzeit 1, als Heuer Fernandes sich dachte, ich mach kurz den Manuel Neuer und verkacke so draußen außerhalb des Strafraums. Das war nicht sein Tag. Der Anschlusstreffer. Danach haben wir gar nichts mehr zugelassen, richtig hinten dicht gemacht. Damit ist es das 3-2, geht in Ordnung. War, glaube ich, für den neutralen Zuschauer sogar ein richtig spannendes Spiel zum Gucken.
Ja, habe ich mir geschenkt. So wie einiges anderes an dem Spieltag.
Gut, bevor wir dazu kommen, was du dir noch so geschenkt hast, verständlich, by the way, wenn es um die Bayern geht, wir sind in Mainz. Oh, furchtbar, fest im Volkspark, ich vermisse dich.
Auswärts zu fahren hier.
Ja, auch kritisch. Auswärts ohne Vuskovic. Mainz zwar nicht so gut in der Tabelle, aber trotzdem kritisch. Ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube, das wird auf gar keinen Fall irgendwie ein hoher Sieg. Und ich spüre, dass fast schon so ein Unentschieden in der Luft liegt. Nach den
Meinst
Siegen
du?
Jetzt.
Ich meine, ja. Die Mainzer sind 4-0 baden gegangen in Dortmund. Und strugglen schon auch so ein bisschen. Ich glaube, am Spieltag davor, das 2-0 gegen Augsburg, war dann eher so ein Ausrutscher nach oben. Sie festigen sich im Verlauf der Saison hinten raus, habe ich das Gefühl, dann immer ein bisschen und fangen sich. Aber sind jetzt nicht gerade die Heimspielmacht. Die punkten ja eher auswärts. Habe ich zumindest so ein Bauchgefühl, kann ich jetzt nicht statistisch belegen. Aber den Eindruck habe ich von Mainz immer so ein bisschen. Ich finde das Unentschieden gar nicht so einen schlechten Call. Ich glaube, da muss ich mitgehen. Ich sage 1-1.
Vielleicht hängt bei mir immer noch nach, dass sie ja in dem Spiel vor Augsburg halt in Leipzig gewonnen haben. Das hat mich natürlich besonders gefreut, aber jetzt macht es mir so ein bisschen Bauchschmerzen. Deswegen, ich tippe nicht das Unentschieden. Ich sag schon, dass wir das 1-0 gewinnen, aber ich verstehe jeden, der auf das Unentschieden geht. Das wird nicht leicht.
Rekapitulieren wir dann nach dem Spieltag. Wir müssen ja noch ein bisschen über den Spieltag vom vergangenen Wochenende reden. Ich habe hier auch noch einiges zu liefern. Ich werde mich kurz halten aufgrund des Ergebnisses und aufgrund dessen, welche Relevanz ich diesem Spiel zumessen würde. Nämlich wenig, beziehungsweise du kannst vielleicht ein bisschen was ablesen, was wichtig ist für die nächsten Wochen. Aber wir haben ja letzte Folge schon drüber gesprochen, die nächsten Wochen sind entscheidend.
Ja, absolut. Ja, nein, ich sag's nicht mehr. Ja, joa.
Absolut. Gut. Die Bayern kommen ohne Ulisse, der ist gesperrt, aber das hat auch nicht gereicht, um uns ein bisschen zu helfen. Am Ende ist es das Heimdebüt von Thune und ich habe gelesen, das erste Bundesliga-Duell zweier Trainer, die nicht weiß sind.
Ja, die beiden Trainer waren auch das Einzige, was ich sympathisch an dieser Paarung fand und was mich daran interessiert hat.
Kann ich sogar ein bisschen verstehen. Ich finde, es gab auch ein paar gute Sachen auf beiden Seiten, ob du es jetzt glaubst oder nicht, anhand des Ergebnisses. Werder hatte beispielsweise gute erste 5 Minuten. Agu an sich hatte sogar eine gute erste Hälfte, würde ich sagen. Am Ende sprechen wir dann jetzt aber über einen Elfmeter, dann über das 0-2 und auch ein bisschen darüber, dass die Bayern halt ihre Dominanz so ausspielen, dass selbst wenn manche Sachen mal nicht so zusammenlaufen im Zahnrad des Uli Hoeneß-Gewerbes, würde ich sagen, dass dann trotzdem es hinten raus halt immer souverän ist und klappt. Also Kimmich hatte ungewöhnlich viele Ballverluste in Halbzeit 1, finde ich, für seine Verhältnisse und trotzdem hat es die Bayern halt gar nicht aus der Ruhe gebracht.
Gefühlt juckt die dahingehend einfach gar nichts. Das ist eine gut geölte Maschine, leider. Und ich glaube halt auch, dass ihr insgesamt nicht das habt, was man braucht, um denen das entgegenzusetzen. Also da gab es in den letzten paar Spieltagen andere Teams, die das deutlich besser gezeigt haben, wie das geht.
Ja, eben. Ich glaube schon, dass das Spiel aber ein bisschen zeigen kann, was für Ideen da sind und wie es laufen kann. Denn wie gesagt, es gab ein paar Druckphasen. Auch Anfang zweiter Hälfte ist Werder wieder sehr aktiv. Bayern hat auch ein paar Probleme da, den Druck so richtig rauszunehmen. Jetzt haben wir ein paar Personalien übersprungen, ist aber, glaube ich, nicht so wichtig. Also bei Werder kam Bangula für Stark in der Pause, habe ich jetzt nicht so viel Meinung zu.
Ja, die Bayern Neuer bringen Urbich für Neuer.
Ja, ist okay. Wer da die Kapitänsbinde trägt, bei denen ist mir eh egal. Die hat irgendwie dreimal den Besitzer gewechselt, glaube ich, in der Partie. Wir können über einen Kopfball von Grüll an den Pfosten sprechen, Anfang zweiter Halbzeit. Das war mit die beste Bremer Chance im Spiel, würde ich sagen. Dann auch in dieser Drangphase gibt es einen Foul von Kim an Jinma. Und der Strafstoß von Dankert hat halt keinen Bestand, weil die Fahne hochgeht. Aber es spricht zumindest für Aktivität von Werder im gegnerischen Strafraum. Das finde ich zumindest schon mal ein gutes Zeichen. Das Ganze hält aber auch Anfang zweiter Hälfte nur so knappe 10 Minuten, bis die Bayern selbst halt wieder offensiv aktiv werden. Und dann hast du noch eine zweite Elfmeterszene in dieser Halbzeit. Kimmich fällt, Dankert sagt aber weiterspielen. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Der war mir auch wirklich zu billig, Joshua. Geht so nicht. Und am Ende kannst du vielleicht noch ein, zwei Szenen hervorheben von Werder. Es gab noch eine Situation, wo Grüll auf Schmied spielt. Urbich hält dann aber, im Nachschuss ist es Stay, Urbich ist aber wieder da. Und dann fällt halt das 3-0 und der Deckel ist komplett drauf. Das, was mich am meisten kränkt nach der Partie, ist die Verletzung von Koulibaly. Der fällt erstmal aus. Und es sind die Bayern. Wir haben kein anderes Ergebnis erwartet. Ich habe das genauso in der Kicktipp-Gruppe getippt. Aber ich glaube, man hat ein paar Ansätze gesehen und auch in den letzten Spielen ist es halt immer so ein bisschen dieses, ja, es sieht nicht geil aus, kein geiler Fußball und die Ergebnisse stimmen auch nicht, aber irgendwas da schreit für mich Tendenz nach oben, auch mit Tune, auch das ganze Auftreten und die Drangphasen, wenn du die zusammennimmst, da ist ein Ansatz, da ist noch keine konkrete Spielidee, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber da ist irgendwas, irgendwie sehe ich eine positive Entwicklung in diesem Ergebnis versteckt.
Glaubst du denn, dass etwas, was du meinst zu sehen, wenn es gegen den ersten nicht gereicht hat, könnte etwas gegen den aktuell 17. bewirken? Ja. Denn das ist euer nächster Gegner.
Ja, es geht gegen St. Pauli am Millerntor. Ich werde da sein und den Gästeblock zieren. Aktiv natürlich. Und hoffe, dass Werder da ja nicht so einen richtigen Befreiungsschlag, aber so ein Schlägchen setzen kann. Und tippe ein knappes 1-0 für den SV Werder Bremen.
Da gehe ich sogar mit. Wenn es nicht wieder ein Freundschaftsspiel unentschieden wird, dann sehe ich euch
da. Ja, die Gefahr
davor
ist leider groß. Es ist jetzt nicht so das Spiel in der Saison, was viel Spektakel verspricht, habe ich immer das Gefühl. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Wir beide lieben die Rivalität. Deswegen ist das jetzt nicht so das Spiel in der Saison, auf das ich mich so sehr freue, wie vielleicht andere Werder- und St. Pauli-Fans. Ich freue mich eher auf das Frauen-Nord-Derby am selben Wochenende.
Ja, du hast zweimal Hamburger Auswärtsblock an einem Wochenende.
Und damit eine sehr kurze Anreise für zwei Spieltage. Es ist, glaube ich, das kürzeste Anreisewochenende für Auswärtsspiele, was ich je erlebt habe.
Ja, Leute, wenn ihr noch keine Karten habt und ihr habt Lust, am Samstag die Frauen
zu unterstützen.
Dann macht ihr
das falsch.
Kommt ja, rum. Wirklich, kommt, wir sind dort, natürlich auf ganz anderen
getrennt.
Seiten des Stadions, aber Leute, die Karten gehen teilweise ab 10 Euro los, kommt einfach vorbei, wird geil, wird großer Partyspaß, bitte.
Absolut, also wenn das nur annähernd an das rankommt, was das DFB-Pokalspiel letztes Jahr mit sich gebracht hat, das Nordderby, dann wird es ein Fest und ihr macht was falsch, wenn ihr das verpasst. Was falsch gemacht habe ich scheinbar auch bei unserem Bingo. Es gibt ein Feld, das schon wieder raus ist und das liegt am DFB-Pokal und vor allem an der Hertha. Auf die hatte ich ja gesetzt. Die waren auch zeitweise gar nicht so weit weg davon, irgendwie was zu reißen. Die Spiele unter der Woche besprechen wir jetzt aber nicht im Detail. Die Hertha hat mein Bingo-Feld auf jeden Fall beendet. Im Viertelfinale gegen Freiburg hieß es nach 5-6 im Elfmeterschießen. Ciao. Kein Finale daheim für die Hertha, schade. Und somit auch das Bingo-Feld, das ein Underdog gewinnt, leider raus.
Das ist das schlechteste Bingo, was es gerade in Fußball-Deutschland gibt. Wir können Woche nach Woche nur besprechen, was nicht eintritt. Vielleicht sollten wir switchen, dass wir dann die Felder wirklich abkreuzen. Also weiß ich nicht.
Ja, fair. Aber damit müssen wir leben. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Bingo-Felder, die sich spät in der Saison melden. Wir haben auch noch ein paar Sachen zu vermelden, die nicht so erfreulich sind. Wir kicken euch quasi raus mit einem kleinen Rant über das Thema Polizei und Umgang mit Fans. Weil das hier nicht hinten rüberfallen soll, würden wir das, glaube ich, noch kurz besprechen, oder?
Ja, was ich mitbekommen habe, und ich weiß, dass du da noch mehr mitbringst, ist, dass die Paderborner keine gute Anreise nach Bochum hatten. Die sind auf dem Weg schon aufgehalten worden und mussten teilweise wieder zurückreisen nach Paderborn.
Ja, also in Bochum hat die Bundespolizei die Paderborn-Fans nach Hause geschickt, weil sie nicht exakt wie von der Polizei vorgegeben angereist sind. Ob Route oder Fahrzeug, was da jetzt genau das Problem war, habe ich nicht ganz rauslesen können bisher. Andere Geschichte, anderer Ort, aber fast dieselbe Geschichte eigentlich, haben wir für die Kölner verzeichnen müssen jetzt am Wochenende. Die aktive Fanszene ist nicht im Stadion gewesen. Die Polizei hat Busse auf der Fahrt am einem Rasthof gestoppt und die Weiterfahrt untersagt. Das war auf dem Weg nach Stuttgart zum Auswärtsspiel. Wohlgemerkt wird da ein Betretungsverbot ausgesprochen für Baden-Württemberg, weil man ja Gladbachern begegnen könnte. Also wer terminiert Spiele von Köln und Gladbach denn so, dass es gar nicht anders geht, als dass beide zur selben Zeit dieselbe Strecke fahren? Das ist halt einfach maximal dämlich. Und am Ende sind die Leidtragenden die Fans, weil die DFL keine Ahnung hat, wie man einen Spielplan schreibt und die Bundespolizei einfach immer noch diese Route fährt von Fans haben keine Grundrechte.
Absolut und. Nein. Ja. Ich sag nichts mehr dazu. Ja, Lena, du hast recht. Ja.
Ja, also eine nächste Episode in der sehr schlecht gealterten Telenovela-Fans werden die Grundrechte eingeschränkt. Zum Thema 1. FC Köln gibt es auch noch eine Ergänzung zu einer Story, die wir schon vor 2 Wochen hier im Podcast hatten, glaube ich. Und zu ein paar Verschwörungstheorien rund um die Protagonisten. Es geht um den Heiratsantrag beim 1. FC Köln im Stadion von einem Schiedsrichter, der seinen Partner gefragt hat, ob er ihn heiraten möchte. Es gab ein Ja und danach gab es ganz viele Gerüchte, die sich alle als unwahr herausgestellt haben. Also der Gute ist einfach nur ein Schiri, ein normaler Typ, der jetzt heiraten möchte, offensichtlich. Soll aber beschuldigt worden sein, irgendwie vor der Justiz zu flüchten, was absoluter Quatsch war am Ende. Und jetzt sind wir an einer Episode angekommen, die schwerst zu verurteilen ist, nämlich ein körperlicher Angriff aufgrund seiner Sexualität. Und ich finde das so schlimm, weil als ich diese Schlagzeile gelesen habe, dachte ich so, es war so klar. Und dass das der erste Gedanke ist, tut richtig weh.
Ja, dass es einen gar nicht mehr überrascht, ne? Und richtig peinlich auch für den Fußball selber, dass es so vorhersehbar war, dass das negativ aufgenommen werden wird und dass es
Der
so
wurde in seinem
ausartet.
eigenen Garten von 3 Typen niedergeschlagen.
Wirklich, die müssen nicht mal das Fenster auf Kipp machen, die müssen gefühlt die ganze Wand bei sich zu Hause einreißen, dass sie mal Frischluft bekommen und dass sich da irgendwas kognitiv entwickelt.
Ja, die Polizei genauso, denn an die hat sich der Schiri, Pascal heißt er, auch gewandt. Und die meinten trotz seiner gedoxten Adresse, dass sie keine Gefahr sehen für Polizeischutz angemessen. Also,
Ach
sorry.
so, klar, ach.
Ja.
Nee, kannst
Fußballfans
wieder
brauchen
abhalten.
keine Feinde, wenn du die Polizei am Spieltag dabei hast.
Ja, und sollten sich einige auf jeden Fall mal raffen, was ihre Haltung angeht, gerade sowas gegenüber. Oh mein Gott.
Ja, ich
Der
hoffe, ihr seid nicht
Arme, ey.
hier, dann seid ihr hier falsch. Wenn das eure Haltung ist, rafft euch für Tickets fürs Nordderby. Wir wollen irgendwie noch mit einer positiven Note hier raus. Kommt vorbei, man sieht sich im Stadion. Sagt Bescheid, wenn ihr uns begegnet. Traut euch, sagt Hallo, wir freuen uns.
Ja, sagt Hallo, ihr kennt nur unsere Stimme, aber kommt vorbei, wenn ihr uns schreien hört. Vielleicht könnt ihr uns ja ein bisschen identifizieren bei so einem Schrei.
Also
Trifft
ich
uns
trage
Nord- und
grün.
Gästeblock. Ich nicht.
Okay.
Gut.
Auf
Dann
ein
nächste Folge.
hitziges Nordderby.
Ich sag nicht absolut. Tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.